Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode der Vielzimmerwohnung. Ich bin Hanna Rosenblatt und in dieser Episode spreche ich mit Christiane Attig.
Hallo.
Und Johanna Sommer.
Hi.
ja, ungewöhnlich, dass wir einen Gast haben. Deswegen wollen wir einmal eine Vorstellungsrunde einleiten. Deshalb bitten wir dich darum, dich einmal vorzustellen, Johanna.
Ja. Okay. Also, ich bin Johanna Sommer. Ich bin 39 Jahre alt und ich bin die erste Vorsitzende und Gründerin der Initiative Phoenix. Ja, was musst du denn sonst noch wissen? Ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder.
Gut wäre jetzt zu wissen, was deine Verbindung zum Thema DIS ist. Also was könnte der Grund sein, dass wir dich eingeladen haben, hier zu sprechen mit uns?
Ja, wahrscheinlich habt ihr mich eingeladen, weil ich mich mit der Initiative Phoenix zusammen mit dem Thema Psychotherapie bei komplexen Traumafolgen beschäftige und da speziell damit, wie die Versorgungsrealität in der Praxis aussieht. Also wie bedarfsgerecht bekommen Menschen, die komplexe Traumafolgen mit sich rumtragen, Psychotherapie, vor allem im ambulanten Setting. Also man muss sich ja auf was konzentrieren, das Feld ist ziemlich weit ansonsten. Und genau, das ist mein ja, Hobby ist vielleicht ein bisschen schräg, wenn ich das jetzt so sagen würde, aber mein Baby ein bisschen seit 10 Jahren ungefähr. Genau, wir haben, Hanna, wir kennen uns ja auch über die Initiative schon ganz lange, eben weil wir es geschafft haben, ein Netzwerk zu gründen, wo ganz viele Menschen, die mit dem Thema Berührung haben, sich austauschen und versuchen, sich gegenseitig zu helfen und ein bisschen, ja, auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Genau, und da jetzt zum Thema DIS, ja, mein Bezug dazu ist eben, dass viele Menschen sich bei uns melden, die eine dissoziative Identitätsstörung haben, weil das eben zum Spektrum der komplexen Traumafolgen gehört. Und dass besonders diese Betroffenen, ja, würde mal sagen, suboptimal versorgt sind. Deswegen haben wir eben viel Kontakt.
Ja, Johanna, auch von mir nochmal schön, dass du da bist. Und vielleicht hast du es in der letzten Folge gehört. Ich weiß nicht, bist du eigentlich Hörerin unseres Podcasts?
Nein, gar nicht. Das ist auch nicht nicht böse gemeint, aber ich höre generell total wenig. Das ist einfach nicht so mein Kanal.
Ja, ja.
Ja.
In der letzten Folge haben wir nämlich das ideale Vorgehen von Psychotherapie der DIS nach den Leitlinien der ISSTD vorgestellt. Mhm. Und du hast ja schon gesagt, ihr beschäftigt euch in der Initiative mit der Versorgungsrealität. Und dazu habt ihr nicht nur eine Arbeitsgruppe zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung von traumatisierten Personen ins Leben gerufen, sondern auch noch eine sehr groß angelegte Studie durchgeführt. Kannst du kurz ein bisschen erläutern, welche Forschungsfragen ihr mit dieser Studie eigentlich klären wolltet?
Ja, kann ich machen. Ja, also Studie, das ist immer noch ein bisschen überraschend, wenn ich das Wort benutze, aber es ist eine Studie geworden. Es war eigentlich geplant als kleine Umfrage. denn wir haben also sowohl aus persönlicher Erfahrung der Menschen, die sich bei Phoenix vernetzt hatten, als auch mit all denen, die sich gemeldet haben, eben ja, so rausgehört, dass ein Hauptproblem in der ambulanten Versorgung ist, dass die Psychotherapie nicht so lange bezahlt wird, wie sie nötig wäre. Mhm. Also vor allem die Krankenkassenfinanzierte natürlich. Ne? Mhm. und dass uns interessiert hat, ob das jetzt ein subjektiver Eindruck ist, dass einfach Menschen, die komplex traumatisiert sind, mehr brauchen als die Richtlinie, nach der sich die Krankenkassen da richten, hergibt oder ob das vielleicht tatsächlich ein Problem ist. Mhm. Und da, das war der Anfang. So haben wir eigentlich so aus Interesse ein paar Fragen formuliert in der Arbeitsgruppe und das wurde eben immer mehr. Und ja, es sollte halt, es sollte nicht nur eine Umfrage unter Betroffenen sein. Das war mir total wichtig, dass es eben auch Leute gefragt werden, die anders Berührung damit haben, also Angehörige von Betroffenen, Menschen, die in Beratungsstellen arbeiten und die ambulanten Therapeutinnen und Therapeuten natürlich auch, weil die ja nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben könnten. Hätte ja sein können, dass die sagen, nee, das ist schon alles ausreichend so, nur ihr kommt halt nicht klar. Mhm. Genau, und dann haben wir, am Ende waren es, glaube ich, über 130 Fragen, die wir so hatten und noch mit verschiedenen Verzweigungen und so und haben das dann über verschiedene Kanäle verschickt und dann ist das eben ziemlich groß geworden, weil sich so viele Menschen beteiligt haben. Mhm. Eben, ich weiß gar nicht, hattest du schon gesagt, also wir haben jetzt 1300 in die Auswertung einbezogen, die teilgenommen haben, waren noch viel mehr. Aber die, die bis zum Ende durchgehalten haben, weil es eben auch eine sehr große Umfrage war, das waren 1300 und die konnten wir dann auswerten.
Mhm. Das finde ich wirklich beeindruckend, dass du sagst, es ist irgendwie als kleine Umfrage konzipiert worden und dann ist da so eine riesige Studie draus geworden. Also 1300 Personen, die mitgemacht haben, das ist wirklich für eine Studie aus dem Bereich Psychologie unfassbar groß und dass ihr da auch noch diese Diversität reingebracht habt, finde ich richtig super. Darf ich mal fragen, wie ihr an diese riesige Stichprobe gekommen seid?
Ja, wir hatten ja dadurch, dass Phoenix schon eine Weile lief, also die Arbeitsgruppe hat schon eine Weile gearbeitet und wir haben ganz viel über Internet natürlich uns vernetzt und haben angefangen, einen E-Mail-Verteiler aufzubauen, indem wir halt versucht haben, Leute zusammenzubringen aus unterschiedlichen Richtungen, sodass jeder von dem anderen profitieren kann. Also so eine ganz einfache Frage unter Therapeutin ist zum Beispiel, wie machst du das denn, dass du mehr Stunden bekommst als ich? Und das haben wir halt gedacht, wäre ja nett, wenn das sich auch im großen Rahmen ein bisschen verbreiten könnte, wie überhaupt andere arbeiten und wie Betroffene das empfinden und was sie brauchen und so weiter. Und na, jedenfalls hatten wir dadurch schon viele Kontakte und haben in unserem Netzwerk einige Menschen, die selber nochmal große Netzwerke haben. Also zum Beispiel hat uns Michaela Huber von Anfang an total unterstützt und die hat ja über ihre Mailingliste, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute da drin und wir haben die Betroffenen Selbsthilfeforen, haben wir ganz viele angeschrieben und jeder, der bei uns mitmacht, hat nochmal in seinen Netzwerken weiterverteilt und so ist das ja irgendwie passiert. Und ich glaube, dass es auch, dass ein Grund, dass es so viele waren, war halt, dass es nötig war. Also das hat man auch in den Antworten nachher ja gesehen, dass ganz viele das Bedürfnis hatten, auch viel Text zu schreiben, also viel uns mitzugeben und uns noch auf andere Ideen zu bringen und ganz viel ihre Erfahrungen zu berichten. Also aus all diesen Gruppen, nicht nur Betroffene, die halt viel Redebedarf haben, sondern auch die Behandlerinnen und die Angehörigen auch. Und deswegen, vielleicht hat es sowas vorher einfach nie gegeben und deswegen hatten wir Glück, dass ganz viele eben Bedarf hatten, was zu erzählen.
Mhm. Mhm. Ich glaube auch, dass ein Anteil der Zeitraum war, also wie lange die Umfrage dann online war. Üblicherweise haben ja irgendwie alle immer so einen kurzen Zeitraum, wenn das so offiziell über eine Uni läuft, dann muss das innerhalb von 3 Wochen durch sein und dann, ne, und wie lange haben wir die offen gelassen? War es ein Jahr, 2 Jahre?
Ja, ich glaube ein Jahr, ein knappes Jahr. Und das ist auch wieder so ein bisschen lustig gewesen, weil wir ja, wie gesagt, es war als kleine Umfrage geplant und obwohl es viele Fragen waren, haben wir halt nicht damit gerechnet, oder vielleicht gerade weil es so viele Fragen waren, haben wir nicht damit gerechnet, dass so viele Leute sich beteiligen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, naja, wenn wir so aus jeder Gruppe 5 bis 10 Antworten bekommen, das wäre schon cool. Und dann konnten wir ja zugucken auf dieser Plattform, wie sich die Antworten, also wie viele Leute da teilgenommen haben. Und das waren halt bei 30, habe ich gedacht, ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt, dass so viele Leute das interessiert. Und dann wurde das halt immer mehr und mehr und mehr und irgendwann haben wir es aufgehört, weil ich dachte, ich schaffe das nie im Leben auszuwerten. Wir müssen jetzt einen Cut machen. Das war eigentlich, also wir hatten ja kein Ziel oder so richtig, ne, außer Interesse.
Ja. War das auch so ein bisschen die Motivation, aus der heraus wir Phoenix gegründet haben oder aus der ihr heraus Phoenix gegründet habt?
Ja, das war auch ein Versehen. Das ist eigentlich alles irgendwie ein Versehen gewesen. Die Motivation, also darüber habe ich tatsächlich nachgedacht, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, weil ich das immer noch nicht glauben kann, dass es schon so lange geht und wie viele Leute wir getroffen haben. In der Zwischenzeit angefangen hat das alles damit, dass ich selber vor bestimmt 11 Jahren ist das jetzt her, nach 2 Jahren Therapie an dem Punkt war, wo ich keine Stunden mehr bezahlt bekommen habe und ich aber gerade erst anfing zu kapieren, dass ich wirklich ein großes Problem habe und richtig viel arbeiten muss noch und Therapie brauche. Und in dem Moment waren die Stunden zu Ende und ich habe versucht, mit meinem wenigen Leistungsvermögen, das ich hatte zu der Zeit, genug Geld zu verdienen, um die Therapie dann selber zu bezahlen. Und das hat mich dann so destabilisiert, dass ich letztendlich in die Klinik musste, was ich nicht gebraucht hätte, wenn ich weiter ambulant Therapie hätte machen können. Und das lag ja nicht an mir, es lag auch nicht an der Therapeutin, das war einfach nur so ein strukturelles Problem und das hat mich an irgendeinem Punkt kurz mal so aufgeregt, dass ich dachte, jetzt schreibe ich einen Brief an die Presse und mache das öffentlich, das ist ja wohl total unfair und so. Und ja, und ich habe den Brief geschrieben, Presse gab es natürlich nicht so richtig, aber habe ihn halt über Selbsthilfeforen verteilt und gefragt, ob da andere noch mit unterschreiben würden, damit wir ein bisschen Bums dahinter kriegen sozusagen. Und ja, das ging dann auch über Verteiler, weil ich dann dachte, okay, Therapeuten haben wahrscheinlich das gleiche Problem, dass sie ja zugucken müssen, wie die Leute instabil werden und gar nichts machen können so richtig und habe deshalb mir einfach so aus dem was ich mir so zusammengesucht habe im Internet, Leute angeschrieben und da war eben die Frau Huber dabei und das weiß ich noch ganz genau, wie ich damals vor meinem E-Mail-Fach saß und ich so mal hier eine Antwort, mal da eine Antwort bekommen hatte und dann kriegte ich eine von der Frau Huber, dass sie das total toll findet und dass sie das jetzt mal weitergibt und dann ging es los. Dann, ich weiß gar nicht, wir hatten glaube ich innerhalb von 2 Stunden 300 Antworten oder so. Ja, und so ist, waren die Anfänge von Phoenix, dass ich dann, wir diese ganzen Rückmeldungen hatten, also ich mit noch einer Freundin damals und meiner damaligen Lebensgefährtin und wir dann dachten, ey, damit müssen wir jetzt irgendwas machen, das kann nicht einfach hier so in meinem Mailfach rumliegen und haben das dann, haben eine Webseite gemacht erstmal und das alles da mehr oder weniger strümpfig erstmal hingestellt, damit Leute das öffentlich machen können, was sie bewegt und ja, so nach und nach. Dann haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet und gesucht, wo der Punkt ist, wo wir hintreten möchten, weil es eben so viele Bereiche gibt, die ja noch Arbeit brauchen. Und wir haben uns ausgesucht, diesen Aspekt, dass eben in einer Richtlinie, die sich hauptsächlich Krankenkassen selber geben, wenn man das jetzt mal so ketzerisch sagen darf, festgelegt wird, wie viele Stunden jemand brauchen darf an Therapie, um sich geheilt zu fühlen oder um stabil genug zu sein, alleine durch den Alltag zu kommen. Und dass das auch noch abhängig davon ist, für welches Verfahren der Therapeut, der zu mir passt oder die Therapeutin, eine Zulassung hat. Also das ist ja vollkommen schräg. Und an dieser Stelle sind wir eingestiegen.
Du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass Personen, die ja eine Traumafolgestörung haben, dass die auf gewisse Art und Weise bestimmte Bedürfnisse haben an eine angepasste psychotherapeutische Versorgung. Du hast gerade schon die Länge der Therapie angesprochen. Welche konkreten Bedürfnisse sind denn aus deiner Sicht bei dieser Klientengruppe besonders zentral?
Ja, Zeit. Vor allem Zeit. Was halt überhaupt nicht zusammenpasst, ist eben diese zeitliche Begrenzung, einmal insgesamt, also dass es ein Gesamtkontingent an Stunden gibt, das sich nicht nach dem Bedarf richtet, sondern nach dem Verfahren, das der Therapeut anbietet, wobei auch noch nicht klar ist, welches Verfahren wirklich das Beste ist. Und das andere ist, dass ja die kassenfinanzierte Psychotherapie auch abhängig davon ist, dass du immer wieder Verlängerungsanträge stellen musst. Also du kannst nicht zu einem Therapeuten gehen oder einer Therapeutin und sagen, hier, ich habe eine Traumafolgestörung und ich brauche jetzt Therapie. Und dann sagt man, okay, dann hast du jetzt deine 300 Stunden und wir gucken mal, was wir schaffen in der Zeit. Sondern dann gibt es halt erstmal 10 oder 15 oder 20, ich bin ja nicht mehr auf dem Laufenden, wie viel es jetzt da inzwischen gibt, aber auf jeden Fall nur kleinschrittig die Bewilligung für nochmal so und so viele Stunden. Und das ist was, womit Menschen, die vielleicht auch sehr früh im Leben schwer traumatisiert wurden, überhaupt nicht zurechtkommen, weil das eine grundsätzliche Bindungsunsicherheit gibt. Mhm. Und so kann man kein Vertrauen aufbauen, um mit jemandem an so zentralen Themen zu arbeiten, wie diese Menschen mitbringen. Weil gerade die Bindungsstörungen oder Bindungsunsicherheiten ziemlich zentral sind, oder Hanna?
Ja.
Würdest du bestätigen, oder?
Ich würde sogar so weit gehen, dass so ein klassischer Verlauf von einer Langzeittherapie eigentlich erstmal so eine Bindung aufbaut. Also, dass man in dem Verlauf einer von der Krankenkasse bewilligten langzeittiefen psychologischen Psychotherapie überhaupt erstmal alles aus dem Weg räumt, das daran hindern könnte, eventuell vielleicht eine Bindung aufzubauen. Also.
Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, hattet ihr denn schon mal über diese Kontingente gesprochen? Also ist das bekannt, was es da gibt?
Nein.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir es vielleicht in den ersten Folgen mal angesprochen haben, aber wenn du die Zahlen parat hast, kannst du das auch gerne nochmal eben unseren ZuhörerInnen darlegen.
Ich glaube, du hast einmal eingebracht, dass es, was die Empfehlung war in dem idealen Verlauf, und das waren irgendwie 600 Stunden.
Was ist denn die, also welche Empfehlung meinst du, die ISSD oder?
Christiane, hast du in dem PC auf?
Moment.
Das steht in unserem Google Doc.
Also ihr habt euch jetzt von der Leitlinie habt ihr erzählt,
genau,
oder?
Genau. Ja.
Nach der dissoziativen Störung. Und ich würde jetzt mal aus dem Gedächtnis, ich glaube, das sind schon 300 Stunden, oder? Oder sogar mehr, die da genannt sind in der Leitlinie. Also das ist das, was ExpertInnen sagen, was gebraucht werden könnte. Richtig?
Könnte.
Und was es gibt im Moment, ist eben, dass nach der Richtlinie für Psychotherapie du für Verhaltenstherapie 80 Stunden maximal insgesamt bekommen kannst, für tiefenpsychologisch fundierte Therapie maximal 100 Stunden und für Psychoanalyse maximal 300 Stunden. Das ist, was man relativ problemarm bekommen kann. Aber relativ ist eben auch nur relativ.
Wie ist das denn? Kannst du uns was dazu sagen oder den HörerInnen was dazu sagen? Was passiert, wenn man diese Stunden, okay, man geht jetzt hin, man kann sich das so vorstellen. Ach, hurra, ich habe endlich nach jahrelanger Wartezeit am besten noch jemand gefunden, der Person habe ich die richtige Länge, die Wellenlänge, und mit der komme ich irgendwie klar und ich glaube, ich kann mit ihr arbeiten. So. Wir haben jetzt das Kontingent aufgebraucht. Und was bedeutet das? Wie geht es dann für Leute weiter, die einfach noch nicht fertig sind?
Ja, das, da würde ich gerne noch einen Schritt zurück sogar machen, in meinem Monolog gleich, weil das Problem schon viel eher anfängt, eben mit dem, was ich schon gesagt habe, dass halt die Bewilligungen nur so kleinschrittig erfolgen. Also du hast ja die Geschichte, die Menschen, die das durchhaben sozusagen, uns erzählt haben, auch sehr zahlreich in der Studie. Und das sind nicht nur die Betroffenen, die das so berichten, sondern eben auch die Therapeuten und die, die sich's mit angucken müssen sozusagen, ist, dass, so wie du sagst, du wartest sehr lange, bis du überhaupt jemanden findest, der sagen kann, okay, ich habe einen Platz frei. Dann ist die Frage, kann ich, wenn ich Therapie suche, schon sagen, wonach ich suche? Das ist bei den allermeisten ja erstmal nicht der Fall. Die meisten suchen, weil sie irgendwie mit sich nicht klarkommen oder weil sie mit der Arbeit, weil sie die Arbeit nicht schaffen oder weil sie halt immer wieder krank werden und nicht wissen, was mit ihnen eigentlich nicht stimmt oder so. Also nichts Konkretes. Und erst wenn sie dann anfangen, so ein bisschen hinzugucken, dann wird klar, okay, hier liegt eine Traumatisierung in der Vergangenheit vor und jetzt gucken wir mal, was da helfen könnte. Und das alleine, dieser Prozess dauert schon ganz lange. Also wenn ich jemanden suche und noch nicht genau weiß, wonach ich suche, ist die Chance viel höher, jemanden zu finden erstmal. Wenn, was aber unsere Ergebnisse halt auch zeigen, ist, dass, je deutlicher ich sagen kann, ich habe mit einer Traumafolgestörung zu kämpfen und suche eine Therapeutin, einen Therapeuten, der sich damit auskennt. Je deutlicher du das sagen kannst, umso geringer ist die Chance, dass du überhaupt jemanden findest, der sagt, ich traue mir das zu, erstens. Und zweitens, ich habe die richtigen Weiterbildungen, Qualifizierungen dafür gemacht und ich habe auch einen Platz. So, und dann, selbst wenn ein Platz gefunden wird, heißt das nicht, dass ich den gleich haben kann, sondern dann kann sein, ich lande erstmal auf einer Warteliste. Und wir haben im Moment Leute bei uns im Netzwerk, die seit 3 Jahren warten, dass sie endlich anfangen können. Und ja, und dann fängst du an und kriegst halt erstmal 15 Stunden oder so. Ja. Ne, also genau, was halt dann passiert, ist, dass du dich immer von einer Bewilligung zur nächsten hangelst und versuchst irgendwie rauszufinden, passt das Verfahren, was wir hier machen, für mich so, ist das ein Mensch, mit dem ich so arbeiten kann, dass ich viel erzähle, was ich noch nie jemandem erzählt habe, worüber ich vielleicht selber auch gar nicht so gerne nachdenke. Und immer dann, wenn du vielleicht gerade anfängst, so einen vorsichtigen Zeh in die Tür zu bekommen, dann, jetzt müssen wir kurz warten, weil wir wissen nicht, ob wir nochmal Stunden bekommen. Und wenn dann die Stunden aufgebraucht sind, dann passiert eben, dass die, kommt so ein bisschen drauf an, also wenn Leute Angehörige haben, die ein bisschen Geld haben, dann schaffen es manche noch, sich eine Weile weiter zu hangeln. Manche versuchen auch selber die Therapiekosten zu bezahlen, indem sie mehr arbeiten, was aber natürlich ein bisschen nach hinten losgeht, weil ja die meisten Therapie brauchen, um stabil genug zu sein, um arbeiten zu können. Also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Und was wir gesehen haben in den Ergebnissen unserer Umfrage ist, dass sie, also durch die Bank weg, in allen Gruppen 70-80% der Leute sagen, dass ihnen sowohl das Antragsverfahren, also diese kleinen Schritte, als auch die erzwungenen Unterbrechungen oder Abbrüche von Therapie, die sie ja nicht freiwillig machen, sondern die, zu denen sie gezwungen werden, weil sie kein Geld mehr haben, dass sie zum Teil erhebliche Verschlimmerungen verursachen. Also dass das, weswegen sie gekommen sind und vielleicht schon ein bisschen besser wurde, dass das wieder schlimmer wird oder vielleicht sogar noch neue Dinge dazukommen, dass sie vielleicht sogar retraumatisiert werden im schlimmsten Fall durch den Bindungsabbruch. Es kommt halt auch immer darauf an, wie die Behandlerin das kompensieren können. Also ob es möglich ist, zwischendurch Kontakt zu haben, sich dann vielleicht einmal im Monat kurz zu sehen oder so. Das ist ja aber auch mit einem erheblichen Aufwand für die Therapeutin verbunden und ist nicht immer vergütet. So, genau. Und wir haben auch nach speziellen Symptomen zum Beispiel gefragt, also wie es jetzt ist mit Selbstverletzung, Suchtverhalten, Suizidgedanken oder Versuche. Also all diese Symptome, die in den, sage ich jetzt mal, Katalog der komplexen Traumafolgestörung gehören, haben wir abgefragt und da sieht man durch die Bank weg, dass das schlimmer wird in den Pausen oder in den erzwungenen Pausen. Ja. Und dann, wie es dann weitergeht, hängt auch sehr davon ab, wie erfahren die Behandlerinnen sind, auch im Beantragen von Stunden. Also wie man das begründen muss, damit man eine Chance hat, dass der Gutachter versteht, worum es geht und dass es eben jetzt nicht einfach nur so ein Luxusgedanke ist, ich hätte gerne immer eine Therapeutin, sondern dass es wirklich gebraucht wird. Und dass man auch die Vorschriften sozusagen oder diese, das ist ja keine Vorschrift, das ist ja wirklich nur eine Richtschnur, diese Richtlinie, dass man die so gut kennt, dass man zum Beispiel wissen könnte, dass es die erzwungene Pause eigentlich gar nicht geben muss.
Mhm.
Also viele haben halt brauchen ihr Kontingent auf und dann steht irgendwo in der Richtlinie, dann muss eine Therapiepause von 2 Jahren gemacht werden, bis man einen neuen Antrag stellen darf, dass man halt praktisch nochmal von vorne anfängt mit dem Bezahlen. Aber das stimmt so nicht. Also man kann für jeden Bedarf, den es gibt, eigentlich die Krankenkassen dazu bringen, dass sie das bezahlen. Aber das braucht halt viel Kraft, um mit der Krankenkasse zu streiten, weil du dann zum Gutachten musst vielleicht. Dann musst du, wenn das Gutachten negativ ausfällt, zum Obergutachten. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann kann man das auch einklagen, dass man die Therapie bezahlt bekommt. Und die wenigen, die das bisher gemacht haben, hatten, soweit ich das jetzt weiß, alle Erfolg.
Mhm. Okay. Du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass die PsychotherapeutInnen auch, die in eurer Studie drin waren, ja, in den Pausen durchaus auch informelle Wege des Fortschreitens der Psychotherapie irgendwie anbieten. Kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen, was da so typische Antworten waren, wie eben auch die PsychotherapeutInnen auf so eine Behandlungsunterbrechung reagieren können oder das tatsächlich auch tun?
Ja, also es gibt wohl bestimmte Ziffern, aber damit kenne ich mich nicht so aus, das müsste man tatsächlich jemanden fragen, der das macht. Ziffern in der Abrechnung, dass man zwischendurch so Stunden abrechnen kann, also dann, ich glaube, einmal im Monat oder einmal im Quartal so Gesprächsziffern oder sowas. Das sind sozusagen die offiziellen Wege, aber das ist natürlich nicht ausreichend. Wir wissen von Betroffenen und TherapeutInnen, dass sie einfach für umsonst oder für ganz wenig Geld arbeiten in der Zwischenzeit. Mhm. Und das ist, also was wir da für Zahlen bekommen haben, da zieht es einem wirklich die Schuhe aus. Da gibt es TherapeutInnen, die zum Teil 100 Stunden im Jahr oder noch mehr für gar kein Geld arbeiten, einfach weil sie die Leute nicht alleine lassen wollen und weil es keine andere Möglichkeit gibt. So, manche versuchen auch zusammen mit Beratungsstellen oder PsychiaterInnen oder mit dem Weißen Ring zusammen irgendwie so Zwischenlösungen zu finden, dass irgendjemand entweder die Klientin auffängt zwischendurch oder sozusagen wie eine Leihgabe, also das Geld der Klientin leiht und dann hofft, dass sie das in einem Opferentschädigungsverfahren oder so zurückbekommt, aber das ist dann das nächste große Thema, also was sehr aussichtslos ist. Ja, aber also was halt Behandlerinnen ganz viele machen, ist über ihre Grenzen zu gehen, sowohl psychisch als auch körperlich und finanziell. Und das ist ja irgendwie auch kein Zustand.
Ja, ja.
Ja. Aber es sind viele, die es machen. Das ist ja traurig.
Ja. Hatten wir nicht auch irgendwo so eine Erkenntnisse über fast illegale Wege, also so inoffizielle Wege, wo wir dann so dachten, interessant. Also das, also ich kann mich irgendwie nur dunkel erinnern an Krankenkassenkarten irgendwie von anderen Patienten durchnehmen oder irgendwie so.
Ah ja, ja genau. Das ja, oder dass sich Therapeuten untereinander irgendwas zuschieben oder so, damit sie jeder ihre Leute durchbekommen. Also es gibt natürlich auch so halb illegale Sachen, das stimmt.
Ja, das war so ein Aspekt, der mich damals total bewegt hat, so festzustellen, okay, dann hat man da HelferInnen, die einerseits ja unbezahlt arbeiten und dann auch noch ja, sich halb strafbar machen, um unbezahlt arbeiten zu können, beziehungsweise um ja bezahlt zu werden für ihre Arbeit. Also
genau. Oder halt, also das Harmloseste sozusagen wäre ja noch, dass halt viele was anderes abrechnen, als sie gemacht haben.
Ja.
Ne? Also, dass sie ein Verfahren abrechnen, für das sie viele Stunden bekommen, aber dass sie in der Therapie nicht anwenden, weil es halt unpassend ist.
Ja.
Aber das, was helfen würde oder was bedarfsgerecht wäre, das ist ja sowieso nicht Bestandteil der Richtlinie.
Ja.
Also den Begriff Traumatherapie, den müsste man dann halt auch nochmal neu überlegen, denn so in der Krankenkassenfinanzierung gibt es das überhaupt nicht.
Mhm. Ja.
Und was wir halt auch gesehen haben, ist, dass es kein subjektiver Eindruck ist, dass es kein Verfahren gibt, von dem man sagen kann, so dieses Verfahren, wenn man das so und so durchzieht, dann ist das am erfolgreichsten für Traumapatienten. Das gibt es halt einfach nicht. Wir hatten, glaube ich, über 70% der Betroffenen, die sagen, dass ihnen weder ein bestimmtes Verfahren noch irgendeine Methode oder irgendeine Zusatzausbildung geholfen hat, sondern die individuelle Beziehung zum Therapeuten oder der Therapeutin. Also, dass man innerhalb dieser Beziehung sich das erarbeitet, was hilft und was geht. Und da sind natürlich aus verschiedenen Richtungen Bausteine wichtig und jedem hilft was anderes. Das ist ja eigentlich immer so. Und natürlich auch in der Traumatherapie. Und aber so ein Verfahren, das man jetzt auf alle drüber stülpen könnte, das gibt es halt einfach nicht. Aber das hätten manche gern. Und es wird ja auch für manche Verfahren so beworben, als wäre das jetzt der Stein der Weisen. Und wenn man das macht, dann sind innerhalb von 3 Monaten die Symptome alle weg und alles ist super für immer.
Mhm.
Aber das stimmt halt einfach nicht.
Mhm. Das ist ja auch so das macht die Therapie ja auch zu einer besonderen Therapie. Also dieses, wenn man sagt, die individuelle Beziehung, das fordert ja nicht nur die Fachkenntnis, mit der eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut arbeitet und vielleicht noch sein Engagement und seine Bereitschaft, sich darauf einzulassen, sondern auch die Person. Und das ist das, was ich mir einerseits persönlich extrem fordernd vorstelle und andererseits aber auch einfach, also ich versuche mich da rein zu versetzen und denke, darauf würde ich auch ungern ein Preisschild draufstellen wollen. Also es wäre merkwürdig für mich und vielleicht auch ein bisschen verletzend, wenn ich mir vorstellen muss, okay, ich war jetzt für jemanden eine Not da, emotional und zeitlich und räumlich. Und zeitlich und räumlich ist abrechenbar und jetzt muss ich mir für meine emotionale Beteiligung dabei oder für das, was ich da leisten muss, um so da sein zu können, jetzt muss ich mir da auch noch ein Preisschild überlegen. Es ist schwierig.
Ja, ich habe jetzt gerade die Frage gefunden, die du meintest, Hannah, mit dem, wir hatten es Trick genannt.
Ja.
Also die Frage an die Therapeutin war, haben Sie schon ein oder mehrmals, um eine Fortführung einer Traumatherapie gewährleisten zu können, gegenüber Krankenkasse und oder Gutachterinnen einen Trick angewendet? Und jetzt muss ich mal gerade hier meine Grafik verstehen. Also das sind halt in jeder Therapierichtung außer der analytischen sind es schon mehr als die Hälfte, die es einmal oder mehrfach oder fast immer machen.
Das ist echt viel.
Wir haben als Teil der Arbeitsgruppe in Phoenix ja auch die Frage nach was ist gute Traumatherapie? Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob wir abgefragt haben, für wie viele Menschen oder BehandlerInnen genau das ein Problem darstellt. Also, dass es da eben keine Nummer gibt, die abzurechnen ist und auch keine Behandlungsstandards gibt.
Nee, das haben wir so nicht gefragt. Also, das wären tatsächlich nochmal so ein paar Spezialfragen, die man auch aufgrund vieler anderer Erkenntnisse, die wir hatten aus der Umfrage, könnte man tatsächlich noch mal eine eigene machen und das ein bisschen differenzierter fragen. Weil wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir wirklich einen riesigen Datensatz haben, dadurch, dass wir so viele Freitextantworten hatten. Mhm. Ich glaube, ich hatte das mal zusammengezählt, das waren über 5000 und teilweise halt auch ohne Begrenzung. Ich hatte halt keine Ahnung, wie man sowas macht. Und dann teilweise so wirklich seitenweise Kommentare hast von einer Person, die was alles wichtig ist. Und es tut mir bis heute noch weh, dass ich das nicht so habe auswerten können, wie es angemessen wäre. Aber daraus kann man halt auch so jetzt fehlt mir das Wort, Ansätze ziehen für mhm. neue Arbeiten.
Mhm.
Genau.
Ich würde gerne noch mal kurz auf das Leitlinienpsychotherapieverfahren kommen, was wir in der letzten mhm. Folge vorgestellt hatten. Du hast ja gerade schon gesagt, ja gut, das sind Leitlinien, an denen man sich orientieren kann, aber man muss es auf jeden Fall auf den individuellen Patienten runterbrechen und gucken, was funktioniert für diese Person am besten und wie kann unsere psychotherapeutische Beziehung zu einer Besserung am besten verhelfen. Aber wenn man jetzt irgendwie überlegt, gut, wir haben diese Richtlinien, an denen sich Psychotherapeutinnen auch irgendwie orientieren können, hast du irgendwie ein Gefühl dafür oder irgendwelche Zahlen dafür, wie weit das eigentlich verbreitet ist, dieses Wissen um diese Leitlinien und wie man ja Traumatherapie idealerweise durchführen sollte?
Dazu habe ich keine Zahlen, aber ein deutliches Gefühl. ich glaube, dass es so ganz also ganz schwach schon verbreitet ist, also ein schwaches Licht davon, was nötig wäre, das wissen eigentlich alle, die mit Betroffenen arbeiten, wissen, dass es nicht ausreicht, was es gibt bisher. Und alle haben ein Gefühl dafür, in welche Richtung es gehen müsste, aber ganz wenige haben sich wirklich so sehr damit beschäftigt, dass sie auch schaffen oder bereit sind oder ja irgendwie die Ressourcen dafür aufbringen können, das in der Realität so umzusetzen, dass eben wirklich für jede Person, die in Therapie kommt, ein eigenes, ja eigentlich Nicht-Konzept erstellt wird. Mhm. Ja, das braucht ja unheimlich viel Kraft und Zeit und Ressourcen und die haben halt auch viele nicht, die ambulant arbeiten. Woher denn auch? Ich meine, die müssen ja auch von irgendwas leben. Mhm. Und ja, also es ist schon gerade diese Leitlinie, die ihr da rangezogen habt von der ISSD, ist, glaube ich, bei allen, die vor allem mit dissoziativen Patienten arbeiten, also Patient ist ein blödes Wort, aber mit dissoziativen Menschen arbeiten, die haben das sicher alle auf dem Schirm. Aber da sind ja auch, also der Rahmen, den die reine Kassentherapie schenkt, ist bei weitem nicht ausreichend für das, was rein müsste.
Mhm.
Auch laut der Leitlinie.
Mhm.
Und was ich halt auch total überraschend und ein bisschen erschlagend fand, war meine Abfrage, was Menschen anbieten an Therapie, an therapeutischen Verfahren und was genutzt wird. Also so einfach, dass die Leute mal aufzählen, was hilft denn oder was kennt ihr denn, was hat denn was gebracht. Und da hätte ich jetzt gedacht, okay, am Ende haben wir vielleicht so 5, 6 Verfahren, wo man sagen kann, okay, die sind verbreitet und das kann man vielleicht mal ein bisschen vertiefen, aber es waren, oh, lass mich lügen, Hanna, ich weiß auch nicht mehr, aber ich glaube so um die 90.
Ja.
Also man kann es nicht mal richtig darstellen in einer Folie oder so,
ja.
Weil es halt, natürlich gibt es diese großen Schlagworte wie EMDR oder dann hat der eine nach dem Modul von der DGPT gearbeitet, ein anderer hat eine Fortbildung bei der Frau Huber gemacht und das sind aber alles so Einzelsachen, die sich mal jemand ausgedacht hat, der die mit Menschen arbeitet und letztendlich macht dann doch, also die Leute, die es gut machen, machen mit jedem was anderes.
Mhm.
Ist mein Eindruck, oder Hanna, was denkst du?
Ja, ich glaube aber auch, dass genau in dieser Zerstreuung so ein bisschen eine Ironie ist. Also der Grund, weshalb wir uns engagieren in der Arbeitsgruppe, ist die, dass wir da eine Parallele sehen und die bestärkt wurde durch ziemlich genau auch diese Frage, durch die Frage, was hilft und die Erkenntnis, okay, alles hilft irgendwie ein bisschen und alles reagiert aber auf das gleiche Problem. Also auf die Herausforderung, okay, da ist eine Person, die komplex traumatisiert ist, die eine so, dass sie eine komplexe PTBS hat und die andere so, dass sie eine DIS entwickelt hat. Und dann trifft diese Person auf eine Behandlerin oder einen Behandler, der ein bestimmtes Kontingent hat. Das ist der Punkt, wo sich alle treffen. Und das erinnert mich so ein bisschen an unsere innere Struktur, an unsere Disstruktur, an diesen Versuch, auch noch mit den kleinsten Bröckchen irgendwas anzufangen, mit dem man klarkommt und mit dem man es irgendwie immer weiter schafft. Und ja, sich irgendwie immer nur an solchen Sollbruchstellen und an den Problemen, wo andere auch scheitern, wo man sich dann trifft. Und die Therapie, auch unsere eigene Therapie, ist da immer wieder, also bei manchen Behandlerinnen auf was gestoßen, was es dann getragen hat und bei anderen wieder nicht. Und ich hatte so gedacht, dass ein Netzwerk wie Phoenix, wo Betroffene zusammen mit BehandlerInnen zusammenarbeiten, dass wir da Netzwerke schaffen drumherum. Also dass es eben nicht mehr unbedingt die Finanzierung ist oder die Nichtfinanzierung oder die Frage, was könnte helfen, ist, sondern der Austausch, der Wissensaustausch und auch so die Vermehrung der eigenen Stimmen und damit irgendwie auch die Vermehrung der Kräfte, die man so bündeln kann. Was wiederum interessant ist, weil das ja auch was ist, was wir im Innern irgendwie hinkriegen müssen. Also wir bei uns. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass manche BehandlerInnen gar nicht so auf dem Schirm haben, wie sie untereinander fragmentiert sind, wie sie eigentlich auch miteinander arbeiten könnten und welche Konzepte und Ideen eigentlich richtig gut miteinander funktionieren könnten, wenn man ein klitzebisschen auf Eitelkeiten verzichtet, ein klitzebisschen ungewöhnliche Kooperationen zulässt und vielleicht auch ein ganz klitzebisschen drauf verzichtet, irgendwie als strahlender Held oder strahlende Heldin aus dieser Sache rauszugehen, die dann auch was davon hat. Und das ist so, das finde ich dabei interessant zu bemerken und auch interessant, da so Teil zu sein, weil ich das Gefühl habe, durch meine Diss und meine Eigenerfahrung habe ich da einen Blick, vielleicht auch Lösungsansätze in mir drin, die diesem Netzwerk irgendwie dienlich sein könnten und entsprechend dann auch der Therapie von Menschen, die nach mir kommen, so traurig das ist, dass man das irgendwie anerkennen muss, aber es kann denen dann helfen. Vielleicht. Ja. Also, ja, ist irgendwie
das
auch so.
Das denke ich auf jeden Fall. Was mir auch gerade einfällt, jetzt während du so das erzählt hast, ist, wie erschüttert ich immer noch und immer wieder bin. Mir ist mal ganz am Anfang, als ich das erste Mal mit unseren Folien von der Umfrage auf einem Kongress gewesen bin, habe ich da so ein bisschen erzählt und dann hatten wir so einen kurzen Abschweif, also die Workshop-Teilnehmerin und ich, darüber, dass ich auch stationär gewesen bin. Und ich habe da irgendeine Anekdote erzählt, ich weiß nicht mehr, also irgendwas, was dort halt Standard war und was mich total destabilisiert hat. Und dann haben wir uns darüber unterhalten und am Ende dieses Gesprächs ist ein Stationsleiter oder Klinikchef, auf jeden Fall jemand, der was zu sagen hatte in einer Traumaklinik, aufgestanden und hat gesagt, dann können wir von Ihnen also lernen, wie gute Therapie geht. Und das hat mich total, das Spannende ist aber, also ich habe dann zu ihm gesagt, ja nee, nicht von mir, aber von den Leuten, die sie behandeln, sie können sie ja fragen, was denen hilft oder was nicht hilft. Und das ist irgendwie, der hat sich das aufgeschrieben. Gott. Also ich habe gesagt, sie können ja die Leute fragen, was ihnen hilft und was nicht hilft. Und er hat sich, ich weiß nicht, ob er sich das aufgeschrieben hat, auf jeden Fall hat er in dem Moment angefangen zu schreiben und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und das ist auch was mir und uns allen, die für Phoenix unterwegs sind, immer wieder begegnet. Gerade erst, wann hatte ich denn den Vortrag in, ist egal, auf jeden Fall den letzten, den ich hatte, so einen großen auch von einem großen Publikum. Da war genau, ich habe vielleicht eine halbe Stunde darüber geredet, dass es darum geht, dass jeder eigene Fallen hat, in die ein Therapeut auch reinlaufen kann, ja, so, und dass bestimmte Sachen, die für andere total hilfreich sind, zum Beispiel das Thema Imagination ist so ein Baustein in manchen Traumatherapien, was super hilfreich sein kann und für Einzelne, also für mich zum Beispiel ist das was angeleitet durch einen Therapeuten geht es überhaupt nicht. Also das ist ganz, ganz selten, da gab es eine einzige Therapeutin in der Klinik mal, die das so gemacht hat, dass das einfach in Ordnung war, aber ansonsten ist das für mich, also das geht gar nicht und macht auch alles noch viel schlimmer, womit ich gekommen bin sozusagen. Und ich habe halt eine halbe Stunde in diesem Vortrag darüber geredet, wie individuell das alles ist und wie man gucken muss, wo der Bedarf ist und wie man darauf reagiert und dass man das zusammen machen könnte. also Therapeutin und Klientin, zusammen erarbeiten, wo es lang geht. Und ja, wie gesagt, ich habe so lange darüber geredet und dann gab es eine kleine Diskussion hinterher und manche, die was gefragt haben, und da war wieder so eine Frage dabei, dann, dass ich doch mal sagen soll, was genau jetzt hilft.
Ja.
Also wenn ich so viel darüber rede, was alles nicht hilft, soll ich doch jetzt mal sagen, was hilft. Und also da fällt mir wirklich langsam nichts mehr ein, außer halt wirklich die Leute auch ein bisschen schräg anzugucken wahrscheinlich. Das tut mir dann auch leid, aber ich, für mich ist das so unverständlich, dass man nicht darauf kommt, das Gegenüber zu fragen.
Mhm.
Ist das, ich weiß nicht, warum das so ist. Es geht doch um denjenigen, der da kommt, oder nicht?
Mhm.
Also
so. Sollte man meinen, ja.
Ja, also das Ding ist halt, ich bin gestartet in Phoenix, oder wir sind gestartet mit einem sehr klaren, mit einer klaren Vorstellung, was sich ändern muss. Und das ist ganz wenig und eigentlich ganz einfach. Und ein reines Strukturding, wo man eine Schraube drehen könnte, mhm. was vieles leichter machen würde. Und jetzt, nach 10 Jahren, stehen wir da inmitten eines Schlachtfelds, wo sich Therapierichtungen bekriegen, wo es dann doch immer nur ums Geld geht, wo es um Anerkennung geht, wie lange wir gebraucht haben, dass wir veröffentlichen durften, was wir erfahren haben in der Umfrage, eben weil wir keine Wissenschaftler sind, mhm. so, also keine akademisierten Wissenschaftler. Und dass das Thema partizipative Forschung auch überhaupt nicht ja, sozusagen salonfähig ist. Also was in der Psychoforschung, Psychotherapieforschung, mir kommt es so vor, dass da partizipative Forschung so definiert wird, dass die Akademikerinnen machen irgendwas, also haben ein Projekt, erfinden die Fragen dazu, das Design, und die Betroffenen dürfen dazu einen Kommentar abgeben. Aber das ist doch keine partizipative Forschung. So.
Magst du noch einmal darauf eingehen, was für ein strukturelles Problem wir angehen wollten?
So, ach so, ja.
Was unser Vorschlag ist oder unsere Idee?
Genau, wir haben ja, ich habe ja gesagt, wir haben am Anfang danach gesucht, wo wir den Hebel ansetzen könnten in diesem ganzen Themengebiet. Und mein Thema war, dass ich durch die eigene Erfahrung sozusagen ja darauf festgelegt war, mich nach der Richtlinie der für die Kassentherapie therapieren lassen zu müssen. Und dass da angeblich, was so nicht stimmt, aber angeblich steht da drin, man darf nicht mehr als 80 Stunden Therapie bekommen, wenn die Therapeutin eine Verhaltenstherapeutin ist, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, da muss man einfach da noch einen Satz reinschreiben, dass Leute, die was anderes brauchen, was anderes kriegen können. Ist doch eigentlich ganz simpel. Und ja, also tut mir leid. So. Und dann auf dem Weg dahin, dass wir diesen Satz gefunden haben, den wir als Ergänzung fordern für die Richtlinie, auf dem Weg dahin ist uns natürlich auch klar geworden, dass es den eigentlich nicht braucht, weil die Gesetzesgrundlage klar ist, die Krankenkassen müssen laut Sozialgesetzbuch bezahlen, was mindestens eine Verschlimmerung verhindert. Aber also wie viele Betroffene haben denn die Kraft, das einzuklagen? Mhm. Ja, also die Richtlinie ist ja eigentlich nicht bindend, aber sondern das Gesetz. Aber wenn wir uns nach der Richtlinie richten müssen, dann wäre es einfach zu sagen, wir ergänzen die Richtlinie um einen Absatz, in dem steht ganz genau, für Patientinnen und Patienten mit komplexen Traumafolgestörungen kann verfahrensunabhängig der Behandlungsumfang auf ein Mehrfaches der Kontingente erweitert werden, solange ein Anspruch auf Krankenbehandlung nach § 23 und 70 SGB V besteht. Also das ist diese Gesetzesgrundlage, von der ich eben geredet habe. Das also ist doch ganz einfach.
Und warum haben wir das jetzt noch nicht geändert? So,
genau.
Warum, also warum können wir als Phoenix nicht einfach zur Krankenkasse hingehen und sagen, hier, ändert das mal?
Das können wir, haben wir auch gemacht.
Warum hatten wir damit keinen Erfolg?
Die machen das natürlich nicht einfach so. Wir hatten keinen Erfolg, weil wir als Initiative kein Mitspracherecht haben in dem gemeinsamen Bundesausschuss, der die Richtlinie erfindet sozusagen. Also der gemeinsame Bundesausschuss besteht aus mehreren Parteien oder Vertretern von Krankenkassen, von Krankenhäusern, Patientenvertretern und Zahnärzten und noch irgendwas, was ich jetzt gerade nicht weiß. Aber auf jeden Fall muss man, um da mitreden zu können, ein Antragsrecht oder eben ein ein Stimmrecht haben. Und das haben wir eben nicht, weil wir kein maßgeblicher Verband sind. Also den Weg haben wir natürlich auch versucht, rauszufinden, wie wir ein maßgeblicher Verband werden. Das wundert mich halt auch immer noch, dass wir zwar für unsere Verhältnisse ziemlich viele Menschen vernetzen konnten, aber für das Thema, das ja so viele betrifft, dann doch vergleichsweise wenig Rückhalt haben. Wir haben diese Forderung nach der Ergänzung der Richtlinie in einer Petition formuliert, die wir auf so eine öffentliche Plattform gestellt haben. Da steht die jetzt schon seit, ich glaube, 5 Jahren. Und wir haben jetzt, glaube ich, knapp über 7000 Unterschriften. Und ich habe mal so aus Gag vor ein paar Jahren geguckt, was es da noch so für Petitionen gibt. Da gibt es Petitionen für eine andere Synchronfassung des Disney-Films Ariel oder so. Und die kriegen viel mehr Unterschriften als wir. Mhm. Also da fehlt mir noch ein bisschen eine Verbindung, damit mein Gehirn das begreift. Denn überall, wo wir hingehen und darüber reden und auch unsere Ergebnisse zeigen, haben wir total viel Zuspruch und Zustimmung. Mhm. Ein Grund könnte sein, dass wir uns für eine bestimmte Patientengruppe einsetzen und dass die Patientengruppe selber nicht so stark ist, dass da jetzt irgendwie 30.000 Leute auf die Straße gehen könnten oder so. Mhm. Und dass es innerhalb der, ich sag mal jetzt, Community von psychisch kranken Menschen oder von Menschen, die Psychotherapie brauchen, schon auch wie so eine Art Konkurrenz gibt. Mhm. Ich habe mal in einem Selbsthilfeforum darüber geschrieben oder nachgefragt und da kam die Antwort, naja, aber wieso wollten ihr jetzt mehr haben? Wir Borderliner haben das genauso verdient. Mhm. Da könnt ihr euch ja auch für die einsetzen. Ja, könnte ich machen, aber wir haben halt jetzt dieses Thema. Mhm. Mhm. Und mal davon abgesehen, dass es ja auch Überschneidungen gibt bei diesen Patientengruppen, sage ich jetzt mal. Aber das ist einfach irgendwie, sowohl unter den Betroffenen gibt es keine Einigkeit, was eigentlich gebraucht wird, als auch in den verschiedenen Therapierichtungen.
Man müsste das
also
nicht
die Psychoanalyse.
Ich frage mich gerade, ob bei PsychotherapeutInnen geht es ja auch ums Geld. Eigentlich ist das ja, es ist deren Job und es geht ja darum, es ist ja eigentlich ein Arbeitskampf. Also ich frage mich, warum die sich nicht solidarisieren und wollte gerade fragen, ob du mal bei einem Workshop, da bin ich ja meistens nicht dabei, mal so da irgendwie in diese Richtung gepiekst hast. Warum stehen die denn nicht auf der Straße?
Ja, auch. Entweder sind sie überarbeitet und haben dafür keine Zeit oder Kapazität oder was es halt auch oft gibt, ist, dass es so ein Gefühl gibt, das haben wir auch als Rückmeldung übrigens ganz am Anfang schon bekommen von Therapeutinnen, dass wir den Hals nicht vollkriegen. Und dass die Therapeutin das Gefühl haben, Betroffene, die mehr Zeit haben möchten, haben irgendwie nicht verstanden, dass wenn sie sich genügend anstrengen, es auch so gehen würde. Mhm. Solche Rückmeldungen haben wir auch in der Umfrage bekommen.
Okay.
Und dann gibt es auch TherapeutInnen, die denen das zu anstrengend ist. Das Arbeiten mit zum Beispiel hochdissoziativen KlientInnen, weil du immer wieder von vorne Vertrauen aufbauen musst, weil es total zerbrechlich ist, weil diese Schritte, die du mit anderen machen kannst, eben, dass du sagst, wir machen jetzt mal 10 Stunden und dann sehen wir uns mal ein halbes Jahr nicht und gucken mal, wie es läuft, das kannst du eben nicht machen mit komplex Traumatisierten und das ist für viele TherapeutInnen zu anstrengend, eine kontinuierliche Beziehungen anbieten zu müssen, wenn sie so arbeiten, über viele Jahre hinweg. Das möchten halt auch viele einfach nicht. Kann ich auch verstehen.
Mhm.
Also das haben wir auch als Rückmeldung bekommen. Und ein anderer Pfad war dann, dass wir es nochmal über die Patientenvertretung versuchen, denn es gibt ja Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss. Und da haben wir, also da habe ich hingeschrieben und das kurz erklärt, unser Anliegen. Dann habe ich die Antwort bekommen, ja, dann schicken Sie doch mal, was Sie so haben an Daten und Dings und so. Und dann waren wir alle schon ganz froh und haben gedacht, so, jetzt geht's los. Und dann habe ich dem ganz viel Text geschickt und unsere Studie und so. Und dann habe ich einen Satz zurückbekommen von ihm, der da lautete, ja, die Richtlinie ist doch aber ausreichend, da müssen wir uns jetzt nicht für einsetzen. Hm. Also entweder nicht gelesen, nicht verstanden oder weiß ich nicht.
Hm. Oh. Also wäre ein Nachbesserungsbedarf eigentlich auch mal so das Konzept von Patientenvertretung. Denn während ich das sagte, warum gehen die nicht auf die Straße, kam so von hinten, ich will auch nicht, dass die für mich auf die Straße gehen, ich will schon für mich selber reden können und für meine eigenen Sachen eintreten, aus Gründen, die mit mir zu tun haben. Ich denke, da geht es sicherlich einigen auch so. Jetzt haben wir, um so ein bisschen zum Ende zu kommen, noch die Frage, wie die Studie denn so in der Fachwelt angekommen ist. Hattet ihr auf die Veröffentlichung Rückmeldungen bekommen, die so ein bisschen Hoffnung machen auf Weiterverbreitung oder Weiterentwicklung des Themas oder so?
Jein. Also es ist auf jeden Fall ein Erfolg der Initiative, dass wir überhaupt veröffentlicht wurden in einer Fachzeitschrift. Das ist ja jetzt für immer da drin und damit auch offiziell anerkannt sozusagen. Das hat schon, also das ist für mich eine sehr wichtige Rückmeldung gewesen. Und wir bekommen von Fachleuten, die schon länger in dem Bereich arbeiten, auf jeden Fall die Rückmeldung, dass wir weitermachen sollen und dass es ganz wichtig ist und dass sie uns unterstützen. Aber diejenigen, die mit anderen Konzepten zu Geld und Ruhm gelangen, die ignorieren uns einfach oder machen so Aussagen wie, ich weiß nicht, soll ich jetzt Namen nennen oder nicht? Aber es gibt ja zum Beispiel auch von der Bundesregierung oder vom Ministerium, Familienministerium, Gesundheitsministerium, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall mehrere so Panels und Kongresse, Konferenzen, wo sich die verschiedenen Fachrichtungen vernetzen können und auch Betroffene mit eingeladen wurden. Und da wird man auch angehört und das wird alles sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, aber wenn dann ein Klinikchef aufsteht und sagt, er hat ein Konzept, mit dem man innerhalb von, ich weiß nicht, ich glaube 3 Monaten stationärer Psychotherapie die Symptome wegbekommt und die auch in einem Follow-up so sich zeigt, dass das eben langfristig wirksam ist angeblich, dann ist der Applaus viel größer und die Politikerinnen hören da auch eher zu, weil es kostengünstiger ist natürlich. Und diese Fachrichtung oder diese Menschen, die so argumentieren, stehen dann halt schon auch mal inmitten eines Podiums, wo vorher mehrere Vorträge zum Thema rituelle Gewalt, dissoziative Identitätsstörung und so weiter gehört wurden und sagen, dass es das nicht gibt. Also dass das Dinge sind, die Therapeuten erfunden haben, in die sich Betroffene reinsteigern, dass das nicht existent ist und dass die Psychotherapie sich verrennt, wenn sie langfristige Therapien anbietet, weil es kurzfristig eben wirksamere Konzepte gäbe. Ja. Und diese Projekte bekommen auch Forschungsgelder.
Ja.
Eine Menge.
Naja, und weil solche Menschen dann auch ganz speziell forschen, nämlich nicht kritisch, sondern sich selbst bestätigend, kommt man dann auch immer wieder zu entsprechenden Ergebnissen. Das ist einfach.
Ja, und das ist für mich halt auch so wie wir relativ leise gehalten werden in bestimmten Kreisen, halten die halt auch selber leise, dass sie nicht richtig forschen. Also dass das oder das, was sie veröffentlichen, zum Beispiel gab es da eine Veröffentlichung zum Thema DBT, also dialektisch-behaviorale Therapie bei komplexer PTBS. Das wurde so genannt Und ich selber habe mich da beworben, als das Forschungsprojekt lief, um da teilzunehmen, weil ich selber keine Therapie gerade hatte und wollte eben in die Gruppe rein. Und da wurde mir nach mehreren Runden Vorgesprächen gesagt, dass mein Störungsbild zu komplex sei und deswegen könnte ich nicht mit in die Studie aufgenommen werden. Also ja, was denn jetzt? Aber im Nachhinein wurden die Ergebnisse eben präsentiert als die Ergebnisse für eine Therapie bei komplexen Traumafolgestörungen. So läuft's. Also da weiß ich dann auch nicht weiter.
Ja, Ähnliches hatten wir ja bei der letzten Zusammenarbeit mit diesem war das ein Forschungsteam oder war das, da ging es um eine Studie und sie hatten sich vorher keine Gedanken gemacht, wie sie mit behinderten Menschen umgehen wollen bei dieser Studie, ob sie die ausschließen wollen oder nicht, weil das häufig neurodiverse Leute, die eine Diagnose haben, also zum Beispiel Menschen mit Autismus, die werden von solchen bildgebenden Verfahren zum Beispiel oft ausgeschlossen, weil es dann neuronale Beteiligung gibt. Und dann saßen wir da und man merkte, okay, sie wollen im Sinne, also sie haben auf uns gehört als betroffene Menschen und das sollte hier partizipativ werden, aber sie haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob ihre Forschung partizipativ ist, also ob das, was sie da erforschen wollen, auch wirklich alle Menschen irgendwie da so mit einschließt. Und ja, da weiß ich auch manchmal nicht, ist das, das wäre vielleicht eine Frage an dich, Christiane, die ja in diesem Forschungs- und akademischen Ding drin ist. Ist das was, ist das wirklich sowas wie eine Art Brett vorm Kopf, das man dann einfach nicht merkt, weil man in so einem Turn ist? Oder sind das so, ja, so enge Korsette, bis man eine Studie überhaupt so weit kriegt, dass man da Forschungsgelder bekommt, bis man da dann da landet?
Also ich muss dazu sagen, ich komme ja nicht aus der Interventionsforschung, aber was ich sagen kann, um das irgendwie auch mit einer etwas anderen Perspektive zu kontrastieren, wenn man irgendwelche neuen Interventionen oder auch Medikamente, in der Medikamentenforschung ist es ja das Gleiche, testen möchte, auf Effektivität untersuchen möchte und so weiter, dann ist es wichtig, dass die Stichprobe, an der man das macht, so homogen wie möglich ist. Und wenn da eben Personen drin sind, die viele Komorbiditäten haben, wenn man jetzt mal gesponnen eine neue Psychotherapie für Depressionen untersuchen möchte und da kommen halt viele Patienten oder Klienten, die in die Stichprobe rein möchten, die aber vielleicht noch eine Angststörung komorbid haben, die Therapie auch, wo es wahrscheinlich auch sehr hilfreich wäre, braucht man trotzdem erstmal im ersten Schritt eine sehr homogene Stichprobe, um zu sagen, okay, das ist für Depressionen hilfreich. Und deswegen ist das oft ein Grund, warum man eben Personen ausschließt, die eben komplexere Störungsbilder haben, obwohl die natürlich ganz genauso von dieser Therapie wahrscheinlich, wenn es eine gute Therapieform ist, profitieren würden. Also ich würde da tatsächlich aus meiner Warte heraus versuchen, dass nicht also natürlich ist es für die Patienten, die sich dort bewerben, eine Diskriminierung, das kann man nicht anders sagen, aber es ist eben... Ihr merkt, ich tue mich da auch ein bisschen schwer, aber es hat schon seine Gründe, die eben im methodischen Forschungsdesigns begründet ist.
Genau, also das sehe ich komplett ein, bin ich ganz bei dir, sagt man ja heute so. Da bin ich ganz bei dir, aber oder und, wenn es darum geht, eine komplexe Traumafolgestörung zu erforschen, kann ich nicht Leute ausschließen, die genau die Symptome haben, die zu dieser komplexen Traumafolgestörung gehören. Ja. Also ja, dann muss ich vielleicht das Risiko eingehen, am Ende sagen zu müssen, Leute, die Ergebnisse sind nicht aussagekräftig, weil eben alles zu komplex ist. Aber dieses Risiko sozusagen, das wird gar nicht gern genommen. Also es würde sich, glaube ich, niemand von denen ich bis jetzt begegnet bin in diesem Bereich tatsächlich hinstellen und sagen, ja, also wir haben das gemacht, wir haben Forschungsgeld bekommen, wir haben viel, viel investiert, aber am Ende können wir nur sagen, es ist komplex und individuell. Und so, sondern es wird alles aussortiert, was nicht da reinpasst, wo sie hinwollen. Und das kritisiere ich. Ich kritisiere nicht, dass man bestimmte Sachen irgendwie ein bisschen glätten muss, aber so geht's halt auch nicht. Das, also glaube ich, geht nicht so.
Mhm. Ja, also da bin ich auf jeden Fall total bei dir. Ich schwimme da halt nur so ein bisschen, weil ich jetzt die genauen Hintergründe nicht kenne und nicht weiß, um welche Studie es sich handelt und um welche Art der Therapie. Also DBT ist mir ein Begriff, aber nur in Bezug auf Borderline. Deswegen will ich mich da jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eine Art von, ja, einfach eine Art, wie man Wissenschaft nicht machen sollte, weil man eben die Ergebnisse heraus antizipiert und die Studie genauso designt, dass das rauskommt. Das gibt es immer wieder, aber ich will mich da jetzt einfach nicht drauf festlegen, zu sagen, dass das jetzt hier genau der Fall ist, aber prinzipiell ist das ein Problem, auf jeden Fall.
Mhm.
Ist die Studie eigentlich frei verfügbar? Wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Also, dass man irgendwas verlinken kann in den Shownotes?
Na, man kann also das ja bei Trauma und Gewalt bestellen. Da gibt es einen Link dazu direkt auf diese Seite.
Ah ja.
Ja, aber wir haben auch, also das ist, der Artikel selber sind, glaube ich, 5-6 Seiten und die ganze Auswertung haben wir aber auch noch als PDF im Verein. Also die kann man auch.
Ja, genau, das hatte Hanna mir auch zur Verfügung gestellt, aber ich dachte, na gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, manchmal wird es ja dann irgendwann doch mal Open Access, aber das ist hier offenbar nicht der Fall, ne?
Ja, doch, also unseres, ich weiß gar nicht, ob wir es auf der Homepage stehen haben, aber den Artikel darf ich halt nicht selber veröffentlichen.
Ja, okay.
Ich weiß gar nicht, gibt es da eine Zeitbegrenzung für? So genau habe ich den Vertrag nicht
gesehen. Also manchmal gibt es so Embargos, die sind, also so wie ich das kenne, meistens 24 Monate. Und nach diesen 24 Monaten darfst du zwar nicht den Artikel so wie in der Form, in dem Layout des Magazins öffentlich online stellen, aber du darfst den Text quasi als eigen angefertigtes PDF-Dokument online stellen. Also dass du einfach ein Word exportierst, wo der gleiche Text einfach drin steht. Das geht schon. Da müsste man einfach mal gucken, wie das hier bei Trauma und Gewalt ist, was sie da für Vorgaben, für Embargos haben. Das nennt sich dann meistens Authors Version, also Autorenversion oder so. Und das kann man dann online stellen.
Okay, könnte ich ja nochmal gucken. Okay.
Johanna, vielen Dank für die vielen Informationen. Wenn man euch irgendwie unterstützen möchte, wie kann man das denn am besten tun?
Man kann uns am besten unterstützen, wahrscheinlich, indem man erstmal Kontakt aufnimmt. Wir haben eine Internetseite, ist die initiative-phoenix.de und da sind auch unsere Kontaktdaten drauf. Also am besten eine E-Mail schreiben und dann kann man in den Verteiler aufgenommen werden. Das ist mal das Erste, wenn man möchte. Und was ich ganz toll fände, wenn es immer wieder Menschen gibt, die Zeit und Lust haben, auch zu Treffen zu kommen, sei es jetzt für eine unserer Arbeitsgruppen, die mal mehr, mal weniger aktiv sind, was ja halt dem auch geschuldet ist, dass wir alle auch noch ein anderes Leben haben. aber die, wir haben nach wie vor die Arbeitsgruppen für die Richtlinienveränderung und für die Frage, was ist gute Traumatherapie, und man kann auch immer wieder neue sich ausdenken oder einfach zu einer Mitgliederversammlung mal kommen. Wir haben einmal im Jahr, dieses Jahr ist jetzt ein bisschen fraglich, wie wir das noch machen aufgrund der Gegebenheiten, aber wir haben es auf jeden Fall noch vor und die sind auch immer offen für Gäste, dass man einfach, wenn man Lust darauf hat, sich auszutauschen, gerne sich melden kann und wir uns mal zusammensetzen. Und wir haben auch alle immer noch Projekte im Kopf. Ich weiß, dass Hanna welche im Kopf hat und Hanna weiß, dass ich welche im Kopf habe. Und es muss dann nur noch umgesetzt werden. Und dann ist es immer gut, wenn wir dann so aktive Phasen haben. Das ist auch vielleicht ganz gut für die, nochmal zu sagen, die schon im Verteiler sind und sich wundern, dass da manchmal monatelang überhaupt nichts passiert und dann plötzlich so 20, 30 Nachrichten auf einmal kommen. Ich bitte einfach nochmal sehr doll dafür um Verständnis, dass wir nur zeitweise sehr aktiv sein können und wenn wir aktiv sind, das dann aber auch richtig machen. Und wir hoffen, dass es Verständnis dafür gibt, dass dann eben viele E-Mails auf einmal kommen und man dann gucken kann, worauf man Lust hat mitzumachen oder irgendwo, vielleicht gibt es noch mal eine Umfrage, dann fänden wir es auch toll, wenn wir vielleicht so ungefähr wieder so eine Beteiligung hätten. Also es wird immer was zu tun geben. klar kann man die Petition auch immer noch unterschreiben. Da findet man auch den Link dazu auf unserer Homepage. Und ja, generell, wenn jemand Ideen hat, immer her damit.
Mhm. Ich denke auch, dass das so ein bisschen das aktuelle Wesen ist von Phoenix, ne? Dass es eine Plattform ist. Und das ist auch was wir schätzen, dass wir eine Plattform und ein Netzwerk sind, das auch diskutiert. Also wir sind nicht nur so ein Zusammenschluss von Leuten, die was wollen, sondern auch, dass sich so untereinander immer ein bisschen herausfordert. Also niemand erwartet, dass jemand mit der Lösung kommt und dann alle der hinterherlaufen können, sondern dadurch, dass es so viele unterschiedliche Stimmen und Perspektiven gibt, ergeben sich total lebendige Diskussionen und auch so ein Abgleich und immer wieder so die Frage, okay, was ist wichtig und was ist hilfreich, wenn man nach der Hilfe fragt oder ja, also man kommt in Ebenen, die man so in seinem Alltag mit der Thematik einfach nicht hat, sei es, weil man selbst betroffen ist und einfach nur denkt, oh ey, ich will doch einfach nur, dass es mir gut geht. Punkt. Mehr will ich mir gar nicht an Gedanken drüber machen. Oder sei es, dass man irgendwie denkt, ich weiß doch schon alles, was wir jetzt hier machen müssen und dann wird alles super. Das müssen wir jetzt hier einfach nur durchsetzen. Also es ist einfach ganz lebendig und ich glaube, dass es davon auch so ein Stück weit lebt.
Auf jeden Fall. Ja, was auch, also das habe ich noch vergessen, ein bisschen hervorzuheben. Den besonderen Charakter von Phoenix macht ja vor allem aus, dass so viele unterschiedliche Menschen da mitmachen und dass es einen Austausch gibt zwischen den, ich sage jetzt mal, verschiedenen Seiten. Also dieses Zusammenkommen von Behandlerinnen, Angehörigen und Betroffenen, das habe ich so noch nirgends anders getroffen. Ich weiß nicht, ob es, das gibt es bestimmt, aber ich finde das ziemlich einmalig und mir hat das unglaublich viel gegeben und gibt es immer wieder, weil man so auch andere Sichtweisen nochmal zusammenbringen kann und weil wir voneinander so viel lernen. Mhm. Und ich finde, das ist halt auch so, so ein bisschen symbolhaft für das, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich doch einfach mal gegenseitig fragen kann, was brauchst du denn, damit du mir eine gute Therapeutin sein kannst? Und dann überlegen wir zusammen, was mir helfen kann und ob du mir das geben kannst. Mhm. Was auch noch eine Unterstützung wäre, jetzt rede ich schon wieder stundenlang, was auch noch eine Unterstützung wäre, wäre, wenn es wieder geht, dass Menschen sich treffen dürfen, dann sind wir total froh, wenn wir Einladungen bekommen zu Tagungen oder kleinen Treffen, Arbeitsgruppentreffen von anderen. Das finden wir immer gut und werden wir auch immer versuchen, möglich zu machen. Das fänden wir ganz toll, wenn sich Menschen melden, dass wir kommen dürfen und was erzählen oder miteinander diskutieren.
Mhm. Ja. Vielen Dank, Johanna, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über deine Arbeit in der Initiative Phoenix zu berichten und vor allem von deiner super interessanten Studie.
Ja, danke, dass ich durfte.
Sehr, sehr gern. Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Folge Vielzimmerwohnung wieder.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann denkt doch darüber nach, eine Unterstützungsperson bei Steady für uns zu werden. Steady ist eine Plattform, mit der ihr mit kleinen monatlichen Beiträgen dazu beitragen könnt, dass wir hier frei und frank und sicher, stabil immer wieder eine Episode hochladen können. Damit auch von mir ein Tschüss, bis zum nächsten Mal.